Hello, people out there in the radio land. You are listening to Radio Uferlos. This is Ursli Pfister speaking from Geschwister Pfister, and today's motto is Rise and Relax.
Servus, ihr Lieben. Ihr seid richtig hier bei Queer Uferlos, dem queeren Radio aus München. Am Mikrofon ist Horst Kerwin. Am 10. Dezember habe ich einen Vortrag im Forum Queeres Archiv in der Münchner Bayerstraße gehört. Fritz Letsch ist 71 Jahre alt und hat mit 15 seinen ersten schwulen Freund gehabt. Von da ab ist seine Geschichte auch die Geschichte der queeren Menschen in Deutschland. Von den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ab. Fritz Letsch ist kein Historiker, aber er denkt so. Hört ihn einfach selbst.
Ich komme aus Altötting und arbeite auch hier im queeren Archiv mit. Habe es 1999 mitgegründet. Und wir haben vorher eine Führung gemacht. Und so eine Führung kann sich jeder auch gerne, jede auch gerne wünschen und das Archiv kennenlernen, in dem die queere Geschichte in München gesammelt wird, nicht nur aus München, sondern auch aus vielen Städten. Und das Städtchen Altötting ist inzwischen ein bisschen gewachsen. Hochheiliger Wallfahrtsort, ich war damals Ministrant als Kind bei den Kapuzinern, es war noch ganz nett, so in 69 war ich 15, hatte meinen ersten Freund. Das Wort schwul kannten wir nur so irgendwie als Schimpfwort natürlich auch, aber nicht als unsere eigene Bezeichnung für unsere experimentelle Beziehung damals. Die war gut 1,5 Jahre haltbar. Er hieß auch Fritz. Wir waren die beiden Fritz in Altötting so ungefähr. Man kannte uns durchaus, aber er ist dann auf der Heteroschiene geblieben und ich ging dann mit 18 Jahren nach München. War zuerst im Studium nach der Gemeindepädagogik, aus der katholischen Jugend kommend. Und damals war katholische Jugend ja so ein eine Aufbruchsgruppe. Also es war das Konzil vorbei. Es war ja in den bis 63, da war ja plötzlich die deutsche Sprache in der Kirche, in der katholischen Kirche möglich. Und es war alles moderner und es gab die Synode und es war schon auch so ein Aufbruch in Richtung, ja, wie bei den Hippies oder in den ganzen Bewegungen der 69er folgenden oder 68er. Und München war damals eine spannende Stadt. Es war zwar noch in manchen Ebenen total grau wie Heidhausen, aber es hatte dann die Olympiade eben gehabt und hatte sich bunt gemacht, hatte die Fußgängerzone bekommen, die ersten U-Bahn-Linien waren am Fahren. Und in den 60er Jahren, wenn man nach München gekommen ist, gab es 30 Meter tiefe Schächte vor dem Kaufhof oder Karstadt, also da in der Innenstadt, was heute nicht mehr denkbar wäre, wie mir da über Holzplanken gelaufen ist und wie diese Baustellen ausgesehen haben. Im Lexikon für Theologie und Kirche stand Homosexualität als unheilbare Krankheit. Das war natürlich ein altes Lexikon und wir wussten schon, dass das nicht mehr so ganz stimmt, aber es war für mich klar, im Studium rede ich noch nicht so sehr davon. Am Ende des Studiums, das ist hier jetzt das alte Sub in der Müllerstraße, dieses Bild. Am Ende meines Studiums hatte ich dann in Frankreich, in Vesle, das ist so südlich von Paris, eine christliche Kommune kennengelernt und total gestaunt, dass es da schwule Leute gab, die sich küssten und christlich waren. Das war mir also so ein spannender Gegensatz, aber ich hatte lesbische Freundinnen, wir waren dann regelmäßig im Melord bei Marietta, das ist in der Ickstadtstraße, heute eine andere Kneipe drin. Marietta und Inge sagten immer so, wenn ihr reinkommt, geht für uns die Sonne auf. Also es war halt so ein netter Freundeskreis. Damals hat man halt natürlich in der Kneipe auch noch geraucht und gewürfelt und getrunken. Der Verein VSG, ich wurde 77 oder 78 Mitglied und war dann im Beratungstelefon Rat und Tat, wo ich enorm viel lernte. Wir waren so 12 Leute, die da Telefondienst machten, auch Beratungstelefon, wo man anrufen konnte. Da war dann als Rosa-Telefon war es bekannt. Ich war noch im kirchlichen Dienst, dann also zuerst im Neuperlach als Zivildienstleistender habe ich dann eine Schauspielausbildung gemacht. Und dann war meine erste Stelle 1978 in einer Gemeinde in Bogenhausen. Ratzinger war dann in München als Kardinal hochgekommen, vorher war es noch Thebes gewesen, nachdem Kardinal Döpfner gestorben war. Und mit Ratzinger ging es dann einfach rückwärts. Es durften dann plötzlich, wenn der Herr Kardinal zur Firmung kam, durften keine Mädchen mehr am Altar sein. Und die meisten Pfarrer hatten damals schon Ministrantinnen, weil die Jungs nicht mehr so richtig wollten. Aber die Mädchen sich freuten, wenn sie da am Altar sein durften. Und das war dann auch meine Kündigung. Wir hatten nur einen Streit, also Kardinal Ratzinger und meine Kolleginnen von den Gemeindepädagoginnen. Da hatte eine Schwester damals gesagt, wir müssten doch mehr dafür tun, dass die Eltern von geschiedenen Kindern, die zur Erstkommunion gehen, also wenn die Kinder zur Erstkommunion, dass die Eltern tatsächlich auch gemeinsam zur Kommunion gehen dürfen. Weil die katholische Kirche sagte damals, wer geschieden ist und mit anderen zusammenlebt, der lebt in Sünde und darf nicht zur Kommunion gehen. Und das war dann, ja, der Kardinal ist mal blau angelaufen, als ich dann meinte, dann steinigen wir die Sünderin also weiterhin, weil er so vom Kirchenrecht redete, als könnte man das nicht ändern. Und ich war halt der Meinung, das Kirchenrecht ist von Menschen gemacht. Also kann man es auch ändern. Es ist keine göttliche Eingebung gewesen. Es war ungläubig. Ja, ich habe damals gekündigt und habe mir gedacht, das wird nichts mehr. Die Schauspielausbildung war viel spannender. Augusto Boal habe ich dann 81 kennengelernt. Und ja, Therese Giese noch erlebt in den Kammerspielen. Da war ich sowieso fast regelmäßig in den damaligen Inszenierungen. Und dann kam meine erste große Inszenierung. Das war mit diesem Allein oder mit anderen. Es war beim Katholikentag von unten in der Nacht der Solidarität in der Olympiahalle. Da haben wir 5 Forumszenen gezeigt, wie jemand sich zuerst nicht traut, in seiner Familie, in seinem Freundeskreis, in seiner Arbeitssituation und in seiner Kirchengemeinde offen aufzutreten. Und dann haben wir, und im Forumtheater würde man ja so machen, dass das Publikum das ändern kann, aber bei den 10.000 Leuten in dieser Olympiahalle war das natürlich nicht möglich, das mit Spieltheater zu machen, sondern wir mussten halt zeigen, wie es gehen könnte, dass Hans sich raustraut und seiner Familie, seinen Kollegen oder seiner Kirchengemeinde dann eben erzählt, dass er schwul ist und was passiert denn dann? Also, und viele von uns hatten ja schon die Reaktion, dass tatsächlich ein Freundeskreis positiv ist. Die Familie bei manchen halt einfach eine Katastrophe an Reaktion. Aber je nachdem, wie man mit den Leuten redet, ging das halt. Bei mir kam dann biografisch dazu, in der Generalprobe in dieser Olympiahalle saß die schwangere Mutter meiner Tochter. Im November ist sie dann, also das war glaube ich im Juni, der Katholikentag in München 84, im November ist unsere Tochter geboren worden. Und wir sind aufs Land gezogen, weil damals war die Luft in München so schlecht, dass wir gesagt haben, hier wollen wir unser Kind nicht aufwachsen lassen. Und ich hatte damals noch so weiße Hemden von meinem Vater, die hatten nach einem Tag immer einen schwarzen Rand am Kragen. Also wenn man mit dem Fahrrad durch die Stadt gefahren ist. In der Zeit kam schon das Thema AIDS daher. Hier sehen wir den Gerd Wolter nochmal vom Sendlinger Torkino. Das ist Gustl Angstmann, das war damals auch einer der ganz wichtigen Schriftsteller. Das Archiv wurde, also der drübere Raum wurde früher auch Gustl Angstmann Raum genannt. Der hatte so eine Rubrik, er war ein SPD-Mensch, aber hier ging es schon um die Rosa Liste, sehe ich an den Luftballons. Gustl Angstmann war Gestalttherapeut und war der erste Gesprächstherapeut in München damals in den Ende der 70er Jahre. Und es gab so einen Literaturkreis, es gibt eine ganze Menge Bücher von ihm. Er wollte Novize werden und ist an AIDS dann gestorben. Ich war noch in seinem Haus in Italien, also er hatte da einen Teil von so einem Bauernhaus gemietet, wo er sich so eine wenig Kapelle eingerichtet hatte, weil er einfach in seinen letzten Jahren noch mal sehr fromm geworden war. Seine Mutter war Trambahnfahrerin und SPDlerin und wollte nicht, dass er Priester wird und hat deswegen nie angegeben, wer sein Vater ist. Und wenn nicht sicher ist, dass der Vater kein Priester ist, dann darf ein nicht eheliches Kind nicht Pfarrer werden. War damals. So viel zu Gustl Angstmann. Novize heißt ein Ding und schreiben hilft leben. Und also so, er hat sehr viel zu Beratungsarbeit gemacht. Dann gab es als nächstes Zentrum nach dem VSG das Café Drehscheibe im Selbsthilfezentrum in der Auenstraße. Und daneben entstand dann die Münchner AIDS-Hilfe, weil man aus Amerika immer mehr Nachrichten hatte, also 84, 85, also 83 ging es eigentlich los, dass die ersten berühmten Leute, Rock Hudson und Klaus Nomi, gestorben sind. Und Dr. Jäger im Schwabinger Krankenhaus hat damals im VSG aufgerufen, er sucht 50 gesunde Schwule, die an einer Studie teilnehmen, und da habe ich dann teilgenommen und meinen ersten AIDS-Test gekriegt. Es war für mich damals einfach auch wichtig, kann es sein, dass meiner Tochter irgendetwas mitgegeben wurde oder was immer. Wusste man erst später, dass das alles eher nicht war, und meine AIDS-Tests blieben eigentlich immer negativ, sodass ich mir irgendwann dachte, vielleicht ist ja an dieser komischen These, die es mal in Berlin gab, es gäbe ein Neandertaler-Gen, wo man nicht angesteckt wird oder die Ansteckung nicht ankommt oder sowas. Ich habe mich dann aber nicht mehr um den Gedanken gekümmert, weil es für mich nicht mehr aktuell war. Aber das Thema Bisexualität kam daher, und wir haben im Waldschlösschen zu zweit, Gerd Bünzli war so aus dem Norden, und wir hatten damals eine Zeitschrift, die wir heute jetzt noch nicht gesehen hatten im Archiv, Rosa Flieder, die wurde in Nürnberg rausgegeben. Da hatten wir eine Annonce drin gemeinsam und einen Artikel über schwule Väter. Also er hatte eine ähnliche Geschichte, zu einem Kind zu kommen damals, und wir kannten nur diesen Begriff schwule Väter und haben dann eben ins Waldschlösschen eingeladen zu einer Tagung. Da kamen dann 17 Leute etwa, und allein die Vorstellungsrunde dauerte bis 3 Uhr nachts. Also wir kamen so abends zum Abendessen an, und dann kamen immer noch mehr, und vom Zahnarzt in Frankfurt bis zu Leuten aus Köln und Berlin. Die Bremener hatten als Erste das Wort Bisexualität dann schon.
Servus, liebe Mitmenschen an den Empfangsgeräten. Ihr seid auf der Welle von Queer Uferlos, dem queeren Radio aus München. Heute steht ein Vortrag von Fritz Letsch im Fokus. Hier ist der zweite Teil des Mitschnitts vom 10. Dezember im Forum Queeres Archiv.
Ich hatte bei Robert Jung dann kennengelernt, wie man Zukunftswerkstätten moderiert. Das ist eine österreichische Briefmarke. Er war mal Kandidat für den Bundespräsidenten in Österreich, damals für die Grüne Partei, die aber in Österreich irgendwie bei 5-7% sowas war. Aber es gibt die Robert-Jung-Stiftung in Salzburg, und da haben wir noch regelmäßig Treffen der Leute, die gelernt haben, Zukunftswerkstätten zu moderieren. Es gibt einen bundesweiten Zusammenhang zum Austausch. Und dann hatte ich diese Pädagogik der Unterdrückten und das Theater der Unterdrückten, eben Paulo Freire und Augusto Boal, kennengelernt, und das wurde dann mein Beruf. Da habe ich mich selbstständig gemacht und war bundesweit und später auch europaweit unterwegs, also bis Kosovo und Polen und wo immer Austausch war. Große Treffen hatten wir in Toronto. Ein wichtiger Workshop war auch in Kuba mal im Museum des Untergrundkampfes. Das ist der Herr am Max-II-Denkmal. Max II steht für mich für das Thema Syphilis. Er hatte wohl die Syphilis und durfte nicht mit seiner Königin schlafen. Sie musste dann von anderen geschwängert werden, und dann sind die Söhne etwas anders geworden, zum Beispiel dann Ludwig II. Darf man in Bayern natürlich meistens nicht so laut sagen, aber was mir noch wichtig ist, diese Engel hier um die Mariensäule sind ganz wichtige Dämonen, die sie bekämpfen. Und im Mittelalter gab es die gefährliche Geschichte, wenn ein schwules Paar in einem Ort ist oder die Sünde in einem Ort zu Hause ist, dann kommen die Dämonen und verderben das Vieh, und dann begattet der Hahn den anderen Hahn, und dann, also solche Geschichten gingen dann um, also vom Verzaubern und Fürchten. Und dagegen hatte die katholische Kirche immer ihre Engel aufgestellt. Und das war natürlich auch ein Hintergrund der schwulen Verfolgung, dieser Aberglaube, diese ganzen Dämonenängste waren dann in der Bevölkerung halt auch der Punkt, warum man im Prinzip die Schwulen verfolgt hatte. Weil in den Klöstern war das immer zu Hause, und vom Vatikan weiß man ja, da hat einer ja ein Buch geschrieben, Sodoma, über diese ganzen Seilschaften. Nicht über die Beziehungen, er hat nicht geforscht, weil das ist ja nicht rauszufinden mehr, mit wem was getrieben hat, aber wer wen gefördert hat. Und das ging schon beim Pillenpaul, bei Paul dem VI. Los, der anscheinend da eine schwule Seilschaft aufgebaut hatte, und das hat wohl auch noch kein wirkliches Ende gefunden. Ja, 1969 gab es die erste Lockerung des Paragraphen 175. Das hat für mich damals noch nicht viel bedeutet. Als 81 dann ein junger Mann im Seminar in meinen Schlafsack geschlüpft war und ich dann mitkriegte, der also noch nicht 18 ist, dann hatte ich schon einen Schrecken gekriegt. Weil da war mir klar, jetzt wärst du straffällig. Früher sind wir davon ausgegangen, es ziehen ziemlich viele in die Städte, wenn sie schwul sind, weil man auf dem Land nicht leben kann. Inzwischen gibt es aber auch Gruppen auf dem Land, die sich viel besser dort verständigen können, zum Beispiel in Bad Tölz. Wir waren halt davon ausgegangen, damals von 3%, und wir hatten es ja gerade vorher im Gespräch schon, dass wir von 10% bis 14% von queeren Leuten, wenn man Inter- und Transsexuelle mitrechnet, und alle, die sich selber gar nicht so bezeichnen, unter queer eingliedern. Das war das erste, das frühere bisexuellen Zeichen. Also der bisexuelle Stammtisch hatte neulich 33 Jahre in München auch, und die ganze bisexuellen Bewegung, die ansonsten in Köln hauptsächlich sitzt, aber auch in anderen Städten, Berlin etc., gibt es große Stammtische und viele Austauschgruppen, wo sich in München inzwischen auch wieder ganz viele junge Leute, hauptsächlich junge Frauen, finden. Es hat eine Zeit lang mal gedümpelt, aber früher waren es auch viel mehr größere Gruppen. Inzwischen habe ich mich mehr um auch das Thema Traumatisierung gekümmert, weil ja in der Gestalttherapie ein offenerer Umgang mit Bisexualitäten oder überhaupt Sexualitäten und Beziehungen ist. In der Psychoanalyse galt bis in die 80er Jahre, dass jemand nicht, also die frühen 80er Jahre, dass jemand nicht Psychoanalytiker werden konnte, wenn er schwul oder lesbisch war. Also die hatten es noch zu verheimlichen im Kollegenkreis, weil die psychoanalytische Vereinigung einfach so reaktionär noch drauf war aus der Zeit des Dritten Reiches. Was sich inzwischen bewegt hatte nochmal, dass es ganz viele Berufsgruppen gibt und ja auch im SUB, im Schwulenverein in München, inzwischen ja ganze Firmengruppen auflegen, von BMW bis Siemens und Krankenhäuser und Kliniken als Gruppen und wer sich da alles findet. Früher waren die Theater so ein Treffpunkt auch, also rund um die Theater hat mir damals Thomas Kühlau erzählt in seinem ersten Erzählcafé, das ich moderiert hatte für das Queere Forum. Der hat sich damals in Lüneburg immer ums Theater rumgetrieben, weil im Theater natürlich auch immer Schwule zu finden waren und Friseure. Und Friseure waren ja früher am Land auch immer der Geheimtipp, weil die Friseure immer wussten, wo sich die Schwulen treffen oder wo Bahnhofstoiletten oder wann sie frequentiert sind oder was auch immer. Oder wo man bestimmte Zeitschriften kriegt. Wie am Bahnhofskiosk natürlich. Die Bückware, Him und die ersten schwulen Zeitschriften, die dann in der Zeit nach 69 Jahren auch nur unterm Tisch verkauft wurden, also nicht offen in den Auslagen waren. Ja, und irgendwann begann diese Aufarbeitung, was war denn diese Schwulenverfolgung? Und es war natürlich die schwierigste Verfolgung, was war denn im KZ, wie viele waren im KZ, weil ganz viele dieser Unterlagen ja verschwunden sind oder verbrannt waren oder vernichtet worden waren. Aber es gab dann durchaus Forschung dazu und es hat sich gezeigt, dass im Dritten Reich, und da gab es ja die böse Theorie vom faulen Apfel, falls ihr das mal gehört habt, also ein fauler Apfel in einer Kiste von Äpfeln, der steckt die anderen faulen Äpfel an. Und so sind die Schwulen auch. Also wenn du einen Schwulen in deiner Feuerwehrtruppe oder in deiner Division oder in deinem Männerhaufen hast, dann steckt der die anderen an. Also das hat man wirklich geglaubt. Und von daher war die Schwulenverfolgung im Dritten Reich eben diese schwulen Äpfel rauszufinden und diese Fallen und wegzusperren. Was Gauweiler ja später versucht hatte mit AIDS, nochmal so eine Wiederholung. Man müsste diese AIDS-Kranken ja auch isolieren und wegsperren oder auf eine Insel oder tätowieren oder was immer da dumme Ideen waren. inzwischen guckt man genauer hin und dann sieht man, in den 50er, 60er Jahren wurden mehr Leute mit dem Paragraph 175 verfolgt als im Dritten Reich. Zwar nicht so sehr wie mit KZ etc. und nicht tödlich, wie in Mauthausen sehr viele gestorben sind, allein in der Arbeit im Steinbruch, aber im Knast sind noch ganz viele gelandet. Also gerade in den 50er, 60er Jahren gab es einen Kommissar Bienlein, von dem hat uns der Erich Haas erzählt. Erich Haas war Chefportier im Bayerischen Hof gewesen und war dann irgendwann auch mal im Knast, weil Kommissar Bienlein ihm was angehängt hatte. Ausgerechnet in der Phase, als er sich in der Schweiz beworben hatte, haben sie seinen Pass einbehalten. Und er konnte nicht zu seinem Bewerbungsgespräch in der Schweiz, wo er etwas mehr verdient hätte als im Bayerischen Hof, weil der Chefportier war nicht so besonders gut bezahlt damals. Wie ging Aufarbeitung seitdem? Es gibt hier im Forum auch eine Gruppe, die daran gearbeitet hat, wo in den Museen fehlt denn der Hinweis auf schwules, bisexuelles etc. Leben, also auch lesbisches Leben, das ja früher von dem man wusste. Und es gab ja jetzt eine große Ausstellung vor einiger Zeit im NS-Doku-Zentrum über die 50er Jahre. Von den 20ern, von 1900 bis 1950 war diese Zeit. Also die Vorzeit im Prinzip, wo nochmal deutlich gemacht wurde, in den 1920er Jahren hatten die Städte wie München, Berlin etc. auch ihre Tanzlokale für Schwule und Lesben und es gab damals schon diese Szenen, wo man sich traf. Nicht nur, wie es heute übrigens noch eine Szene gibt, eine Opernszene. Oben auf dem Rang treffen sich immer noch ganz bestimmte Schwestern, wie sie sich auch untereinander nennen und gehen gemeinsam in die Oper. Wir kennen einen gemeinsam und der da auch gerne war. Und es gibt auch einen Stammtisch von diesen Leuten, die da sich immer noch verabreden. Im Kaiserhof bei den Pfälzer Weinstuben, im Sommer draußen und ansonsten im Winter drin. Es hat sich viel gefunden. Inzwischen haben sich auch die asexuellen Menschen gefunden. Es gibt inzwischen eine ganze Menge unter den autistischen Menschen, die sagen, mir ist meine Sexualität jetzt auch nicht so geläufig wie alle anderen, die immer ständig von Sex denken, reden und sonst noch was. Also es gibt viele Menschen, für die ist auch dieser ganze Romantikram oder diese Beziehungsgeschichte suspekt. Dann gibt es die 7 Polyamor-Stammtische, habe ich gehört, in München, die alle sehr verschieden gestaltet sind, also manche sehr streng mit Regeln der strengsten Redeform und so weiter oder eher locker und flockig, irgend sowas. Dann gibt es Fetischgruppen der verschiedenen Sorte, auch gemischte und den MLC als schwule Gruppe. Den Gay Outdoor Club als Wandergruppe zum Beispiel und die Trans-Leute haben sich längst organisiert und Intersexualität, also die Menschen, die mit nicht eindeutigen Geschlechtsorganen geboren sind, die haben sowieso ihre medizinische, früher Katastrophengeschichten oft gehabt von medizinischer Fehlbehandlung und heute eben manchmal das Glück, eine gute ärztliche Behandlung zu bekommen und eine gute psychologische Betreuung. Weil wenn die Geschlechtsorgane nicht normal ausgebildet sind, in Anführungszeichen jetzt normal, und das ist bei jedem tausendsten geborenen Kind wohl der Fall, und bei einer Bevölkerung wie München ist das eigentlich, sind das mindestens 1000 Leute. Oder Großraum München 4000 Leute.
Fritz Letsch stellt sein Leben dar im Forum Queeres Archiv in München. Beim Zuhören kann man viel Interessantes über das Leben eines queeren Mannes damals und heute erfahren. Hier folgt der dritte Teil seines Vortrags.
Aktionsplan habe ich erwähnt. Wir haben vor Jahren schon in diesem Aktionsplan Plan mitgearbeitet. Auch das Queere Radio hat damals Queer Uferlos. Wir haben so Angebote gemacht, die sich aber bisher niemand zu nutzen traute, dass wir in dem Queer Uferlos am ersten oder dritten Donnerstag im Monat auch Podcasts bringen würden von Leuten, die vom Lande irgendwas berichten würden. Weil es gibt zum Beispiel in Landsberg draußen eine ganz aktive Gruppe. Es gab dieses Jahr das Jahr 32 CSDs, dieses Jahr waren es knapp 40 Städte mit CSD von Amberg bis Straubing, Landshut, Tölz gibt es schon ganz lange den CSD und Augsburg natürlich auch und Nürnberg. Also die Städte haben schon ganz, ganz lange Traditionen. Aber viele Kleinstädte kommen dazu, wo eben auch dann inzwischen queere Treffpunkte sind und Stammtische wie in Neuötting oder Druckdlaching. Aber dieser queere Aktionsplan, der liegt im Moment im Sozialministerium zur Überarbeitung. Das heißt, wir haben 2 Jahre zusammen mit dem Kreisjugendring und dem Bayerischen Jugendring daran gearbeitet, was brauchen die queeren Gruppierungen, lesbisch, schwul, trans etc. für die Zukunft, um offen leben zu können und in der Politik auch im Alltag einfach präsent zu sein und ernst genommen zu werden, auch von der Regierung ernst genommen zu werden. Söder hatte damals einmal in einem Podcast nur gesagt, natürlich machen wir einen queeren Aktionsplan. Er hat es leider nie geschrieben. Und dann kam Aiwanger dazwischen mit dem Koalitionsvertrag und Aiwanger wurde mir dann auf der Regierungsverwaltungsebene signalisiert. Aiwanger hat dafür gesorgt, dass der queere Aktionsplan nicht in der Koalitionsvereinbarung vorkommt. Jetzt liegt er im Sozialministerium und dort arbeitet eine Gruppe von Leuten daran, wie müsste dieser Wunschplan des Bayerischen Jugendring mit den ganzen Gruppierungen in Gesetze umgesetzt werden, damit auch in Bayern ein Aktionsplan besteht. Denn in Bayern gibt es, Bayern ist das einzige Bundesland, das keinen queeren Aktionsplan hat. Alle anderen Bundesländer haben den, denn wir haben ja ein Antidiskriminierungsgesetz. Wir dürfen ja offiziell nicht diskriminieren und eine Regierung schon gar nicht. Jetzt müsste das in Bayern im Prinzip auch umgesetzt werden und bis das kommt, 28 haben wir die nächste bayerische Wahl für zum Landtag. Und ich hoffe, dass dann eine andere Mehrheit zustande kommt, die dann diese Pläne aus dem Sozialministerium in alle diese Ebenen trägt. Denn es gibt ja zum Beispiel queere PolizistInnen und queere Bundeswehrleute, die haben eine eigene heimliche Gruppe, wie die Lehrer auch, Lehrerinnen, eine heimliche Gruppe haben, weil sie halt nicht so offen auftreten wollen bisher. Denn jede Lehrkraft wird ja in ihrer Ausbildungszeit, bis sie irgendwann in Richtung Pension geht, alle 2 Jahre beurteilt vom Schulleiter, von der Schulleiterin. Und in dieser Beurteilung muss ich natürlich wissen, mag mich mein Schulleiter, akzeptiert mein Schulleiter mein Queersein, kann ich in einer Schule offen queer auftreten? Wie reagieren die Eltern, wie reagieren die Schüler? Dass die Schüler positiv reagieren, habe ich in den 80er Jahren schon erfahren. Wie jetzt die Eltern oder wenn einer natürlich als Lehrer dann mal ein Autoritätsproblem mit Schülern kriegt, ob die Schüler das ausspielen, ist natürlich eine andere Frage. Aber die zentrale Frage, steht die Schulleitung hinter mir als Lehrkraft? Das Gleiche bei der Polizei. Ist mein Teamleiter, ist mein Vorgesetzter bei mir, wenn ich offen auftrete, und es gibt ja die Leute, die schon lange beim CSD auch auftreten als bayerische Polizei, natürlich nicht alle aus München dann jeweils, aber oder aus der Stadt, aber es gibt sie. Und es muss weitergehen mit dem Aktionsplan im Prinzip bis in die Justiz, weil du dürftest ja auch im Knast nicht diskriminiert werden. Das heißt, es müssen sämtliche Justizmitarbeitenden auch trainiert werden in die Richtung. Es muss in der Feuerwehr gelernt werden, keine Diskriminierung mehr zu pflegen. Alle diese Ebenen, wo überall staatliches Handeln ist, muss Diskriminierung ausgeschlossen werden. Da sind wir noch längst nicht so weit und Bayern hinkt eben schwer hinterher. Die anderen Aktionspläne hätte man natürlich auch etwas abschreiben können, aber wir wollten natürlich eine bayerische Lösung finden. Und der Bayerische Jugendring wird da hoffentlich auch noch dabei bleiben, das mit umzusetzen. Die Grünen hatten es natürlich auch schon immer als Thema. Die SPD hat sich ein bisschen schwerer getan, immer mal wieder. Auch in der Geschichte, denn die SPD hat ja auch mal die Nazis so richtig als schwulen Sauhaufen hingestellt und diese Röhm-Geschichte mit ausgelöst, dass der Führer meinte, er muss sich da seiner SA-Leitung entledigen, indem er sie ermordet oder ermorden lässt. In der Nacht der langen Messe 1936, die gleichzeitig die Einleitung zur schwulen Verfolgung im Dritten Reich dann, also zur Verschärfung des Paragraph 175 war. Denn bis dahin galt der Paragraph 175 ja, also der ja aus dem preußischen Recht kam. Bayern hatte den früher nicht. Das Königreich Bayern hatte französisches Recht. Und da gab es keinen Paragraph 175, denn das französische Recht geht von den Menschenrechten aus. Das preußische Recht damals hat sich aber auf das römische Recht bezogen und römisches Recht verteidigt mehr den Besitz des Herrn. Es war immer, der römische Herr hatte immer auch über sein Gesinde die Gerichtsbarkeit oder konnte mit seinen Leuten, Sklaven etc., Frauen, Kindern machen, was er wollte. Und dieses preußische Recht kam durch König Ludwig II. Und seinen Reichsbeitritt, den er ja von Bismarck vergoldet bekommen hat mit dem Geld für die Schlösser. Damit ist Bayern dann dem Deutschen Reich beigetreten und dann galt das preußische Recht auch bei uns, dieser Paragraph 175. Der bedeutete damals aber, dass du tatsächlich mit jemand richtigen Sex hast, also irgendwas mit Eindringen und also Sex haben, nicht nur miteinander wichsen oder beim Küssen erwischt werden oder sowas. Das haben die Nazis dann draus gemacht. Also Liebesbriefe von jemandem zu finden, war für die Nazis, oder Notizbücher, Adressbücher von einem Schwulen, den man erwischt hat bei der Hausdurchsuchung. Da hatte man dann natürlich alle möglichen Kontakte und waren alle Verdächtigen eingesammelt worden. Und das war eben die Verschärfung 1936, die nach dem Röhmputsch erst gekommen ist. Sogenannten Röhmputsch, es wurde von den Nazis erzählt, Röhm hätte putschen wollen. Das war allerdings nur eine Story, wie im Dritten Reich dann ja damals schon alle Zeitungen gleichgeschaltet alles gebracht haben. 1936 war ja da schon keine wirkliche Oppositionszeitung mehr, glaube ich, zu haben. Und es war dann die Nacht der langen Messer, das heißt, es wurden reichsweit über 100 Leute umgebracht im Norden. Felix Fechenbach, der hier in München bei der Räterepublik noch gewesen war und wo immer die Nazis also von Kommunisten wussten oder von bestimmten Leuten, auch in der Justiz, auch Richter, die ihnen missliebig waren oder die dem Führer nicht geheuer waren. Also etwa 100 Leute mindestens wurden in dieser Nacht oder in dieser Zeit umgebracht. Nach der langen Messer ist es auch in Wikipedia ausführlicher zu finden. Wir wollen in einer Welt der Vielfalt leben. Für mich gehört nochmal dazu, was mit der Kolonialisierung passiert ist. In der Kaiserzeit wurde ja die Mission auch der deutschen Kolonien und wir hatten ja irgendwann hatte Deutschland den größten Bestand an Kolonien. Später gehörte uns sogar mal Madagaskar, als wir sage ich schon, als unsere Alten Frankreich besetzt hatten. Und da gab es den Plan, alle Juden nach Madagaskar zu exportieren. Und unsere Kolonien, ich glaube, wir hatten 5, nicht nur Namibia, Deutsch-Südwest, Deutsch-Südost, Nordost gab es und Togo und was immer. Ich kriege es auch immer nicht wirklich hin. Und mit dieser Mission haben wir auch das Christentum verbreitet und in Afrika, in Uganda, ist zum Beispiel die Schwulenverfolgung immer noch ganz massiv von den Kirchen aus, als religiöses Teil. Das ist nicht afrikanische Kultur, obwohl die inzwischen behaupten, es wäre afrikanische Kultur. Aber in der afrikanischen Kultur gab es schwule Könige, da gab es Königinnen in Menge. Also es gab ganz viele afrikanische Königinnen. Die Königin von Saba ist, glaube ich, die einzige, von der man noch heutzutage irgendwie ein bisschen Ahnung hat. Aber es gab da also sehr viel mehr. Und für mich ist das nochmal ein wichtiges Thema, dass wir insgesamt diese Kolonialgeschichte aufarbeiten und nochmal genauer hinschauen lernen, was unser, in Anführungszeichen, Christentum in all diesen anderen Ländern auch als Qual gebracht hat oder als Verfolgungsgeschichte. Die letzten 100 queeren Jahre habe ich hier den Magnus Hirschfeld mit seiner Gruppe. Es gab auch eine Briefmarke, als die Briefe noch 70 Cent kosteten hierzulande. 2014 war es ja. Da ist jedenfalls Magnus Hirschfeld abgebildet im Kreis seiner Berliner Fummelfreunde, sage ich jetzt mal. Also man sieht Schwule als damenbekleidete Figuren in Perfekt, Figur mit Zylinder, Figur mit britischer Perücke, hätte ich es jetzt mal genannt, also so, historischen Perücken, historischen Gewändern, da ist er, mit Brille. Magnus Hirschfeld gibt es auch inzwischen ausführlich in Wikipedia und Magnus Hirschfeld Gesellschaft in Berlin hat eine sehr gute Seite zu seiner Forschung und er hatte ja den Begriff Zwischenstufen, was er da so gesammelt hatte, also ja, alle Geschlechter, er war davon ausgegangen, dass es ja die weiblicheren Männer gibt und die männlicheren Frauen und eben da viel mehr Zwischenstufen existieren, als wir als Geschlechter in der Binarität dann irgendwie unsere Konservativen und unsere Reaktionäre behaupten, es gibt nur Mann und Frau. Das ging jetzt über die letzten 100 queeren Jahre, haben wir hier im Archiv im Prinzip gesammelt. Das untere Bild ist die Plünderung der Nazis von dem Institut von Magnus Hirschfeld. Er hatte damals international die größte Sammlung von allen Themen, die um diese Zwischenstufen liefen, auch Verhütungsmittel, was damals schon und Penisse und alles damals gesammelt war in seinem Institut.
So oder so ähnlich war mein Leben auch, wird der eine oder die andere sich jetzt denken. Fritz Letsch kann Auskunft geben über vieles aus der Szene, nicht nur in München. Gut, dass wir ihn im Team Queer Uferlos, dem queeren Radio aus München, haben.